Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen an diesem Morgen des Heiligen Abends. Alle Jahre wieder stürmen Weihnachtspop-Songs die Charts. All I Want for Christmas zum Beispiel. Religion kommt darin nicht vor, stattdessen ganz viel Liebe. Damit der Dreiklang vollständig wird, erklärt vorher der Theologe und Journalist Stefan Seidel, ob Glaube und Hoffnung eine Zukunft haben. Er hat sich über Religiosität in nachkirchlichen Zeiten Gedanken gemacht. Versuch über eine Religiosität der Zukunft. Diesen Untertitel hat der Leipziger evangelische Theologe und Journalist Stefan Seidel für sein neues Buch gewählt. Tastender und vorsichtiger geht es kaum. Die Religiosität, die er sucht und die er zu retten versucht, noch dazu in einer atheistischen Umgebung, stampft nicht dogmatisch auf. Sie ist auch nicht an Kirchen gebunden. Sie sucht das Weite in Kunst, Literatur, Musik, Natur. Ohne Religion fehlt etwas, meint Stefan Seidel. Der Haupttitel seines Buches heißt nämlich Nach der Lehre, Lehre mit Doppel-E. Gestern habe ich mit Stefan Seidel gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, warum er glaubt, dass die meisten Menschen einen göttlichen Funken in sich tragen.
Das mag ein wenig wie eine kühne Annahme scheinen in den sehr säkularen Zeiten, in denen wir leben, wo es sicherlich so ist, dass die Mehrheit der Menschen ziemlich gut und ganz wunderbar ohne Gott leben kann, ohne dass scheinbar etwas fehlt. Und doch nehme ich wahr, dass es auch eine starke Sehnsucht, vielleicht auch gerade in diesen so säkularen, entzauberten Zeiten wieder gibt. Oft so eine Sehnsucht nach Gehaltensein, nach einem sich selbst übersteigen und bezogen sein auf anderes. Und vielfach allerdings bricht sich das dann Bahn in den Bereichen, die zunehmend sind, wie eben esoterische Angebote oder die ganz festen Transzendenzgewissheiten des Fundamentalismus. Diese beiden Pole können sich als Sackgassen entpuppen. Der Mensch hat eine Anlage, sonst würde er nicht, seit er existiert, immer wieder nach dem Göttlichen fragen. Er hat eine Anlage dazu. Und ich glaube, heute müssen wir in Zeiten, wo wir ein bisschen religiös Analphabeten geworden sind, neue Wege suchen. Und ich denke, die kann man sich auch jenseits von Esoterik und Fundamentalismus erschließen.
Sie leben in Leipzig. Dort gehört die Mehrheit der Menschen keiner Kirche an oder keiner Kirche mehr an. Und wenn ich religionssoziologische Studien lese, dann sagen die meisten Menschen, mir fehlt nichts, ich vermisse keine Transzendenz, ich verspüre keine Lehre. Ihr Buchtitel heißt ja Nach der Lehre. Sie haben es vorhin auch selber gesagt. Sie glauben aber nicht, dass die Menschen, die das dann in diesen Studien sagen, ich vermisse nichts, dass die wirklich nichts vermissen?
Ja, ich denke, da muss man unterscheiden zwischen so einer oberflächlichen Wahrnehmung, die durchaus sich dann in Studien und Umfragen so äußern kann, dieses mir fehlt nichts und ich bin auch weit davon entfernt, generell zu unterstellen, dass ja konfessionslose Menschen ein Defizit in sich tragen, das unbedingt behoben werden soll. Ich denke, insbesondere hier in Ostdeutschland haben wir da eine Demut auch gelernt von religiöser oder kirchlicher Seite, dass funktioniert nicht und wird auch nicht der Wirklichkeit gerecht. Und doch denke ich, auf einer etwas tieferen Ebene kann sich das schon äußern, dass etwas fehlt. Und ich denke, dieses Corona-Jahr, das uns alle auf so vielfältigen Bereichen herausgefordert hat, hat auch eine Seite offengelegt, dass ja wir ein Stück weit einen Mangel daran haben, uns existenziell festzumachen in etwas, das hält, auch wenn sehr ungewisse und unsichere Zeiten anbrechen, wo man eben, wo einem etwas der Kontrolle entgleitet und man ja ganz direkt auch mit Krankheit, Leid, Tod konfrontiert ist. Wir kommen allein mit dem nüchtern rational-wissenschaftlichen Blick nicht durch. das reicht nicht. Ich glaube, der Mensch ist auch ein Seelenwesen. Ist diese Richtung.
Ja, aber dann wäre ja Religion zuständig für den Rest des Unerklärlichen, des nicht wissenschaftlichen, naturwissenschaftlich Fassbaren. Ist das Religiöse, das Sie retten wollen?
Ich denke, da wird es manchmal sichtbar, greifbar, dass da eine Leerstelle, eine Lücke entsteht, die erstmal so Kraft unserer Wassersuppe oder Kraft des gewohnten rational-technischen, wissenschaftlichen Blick nicht bewältigt werden kann. Aber mir wäre das viel zu wenig zu sagen. Das ist eine Lückenbüßer-Religiosität, die für diejenigen ist, die eben nicht stark genug sind. Ich glaube einfach, das läuft auf einer anderen Ebene und spricht eine andere Ebene des Menschseins an. Da denke ich schon, bekommen wir ein ganzheitlicheres, ein umfassenderes Bild vom Menschen, wenn wir diese transzendente Dimension mitdenken und auch überlegen, wie diese vielleicht angesprochen und gepflegt werden kann.
Sie sind leitender Redakteur einer evangelischen Kirchenzeitung und Sie schreiben so, als habe das postkirchliche Zeitalter schon begonnen. Wie halten Sie diesen Widerspruch aus?
Das mag ein Widerspruch sein und vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass ich hier in Ostdeutschland lebe, einer der am meisten säkularisierten Flecken der Welt, zusammen mit Tschechien, wenn man die Studien anschaut, die Zahlen anschaut. Da ist das keine Frage mehr, wann oder wie oder ob ein nachkirchliches Zeitalter anbricht. Das ist ja einfach schon ein ganzes Stück Realität und sicherlich als Kirchenzeitungsredakteur und auch selber als Kirchenglied halte ich mich zu dieser randständigen Gruppe, weil ich denke, dass wir sehr teure Schätze und Traditionen haben, die auch unbedingt erhalten werden sollten. Schaut man sich das Umfeld an, Volkskirche, das war wirklich vorgestern und wir sollten uns, das ist hier die dringende Realitätsaufgabe nach neuen Formen und Weisen auch der Verständigung ausstrecken mit Nichtgläubigen, die eben auch nichts mehr anfangen können mit Begrifflichkeiten, Ritualen, Tradition. Und da müssen wir ein Stück aus der Komfortzone herausgehen, ein Stück aus Bequemlichkeiten. Ach, es ist doch schon alles gesagt, wenn man vom trinitarischen Gott oder was weiß ich spreche, müssen das übersetzen. Und das tut, glaube ich, dem Christentum und auch der Kirche sehr gut, in eine sehr neue, verständliche Form zu kommen, wo man es ablesen kann, was gemeint ist und nicht ganz hohe Verstehensvoraussetzungen erstmal aufbaut.
Wenn das kirchliche Zeitalter vorbei ist, warum wird dann jetzt gerade die Debatte um die Gottesdienste an Weihnachten so heftig geführt? Oder ist das eine Westdebatte?
Nein, auch bei uns sind zu Heiligabend gewöhnlich die Kirchen voll. Und ich glaube, zu Weihnachten, ja, da wird für die meisten, auch die sich da schon distanziert haben vom Kirchlichen, nochmal so etwas ansichtig, dass man dieses Geheimnis, was gefeiert wird mit dem Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und den gemeinsamen Einstimmen auf einen tieferen Klang des Lebens, dass man das braucht. Das ist so der letzte Zipfel der Verbundenheit mit den größeren Traditionen, aus denen wir kommen. Und das ist auf einer ganz emotionalen, inneren Ebene. Das brauchen wir, das wollen wir, das sind wir ein Stück wie die Kinder vor der Weihnachtsstube. Ohne das können wir uns nur sehr schwer vorstellen, in diese Zeit zu begehen. Ich denke, das ist ein ganz großes Zeichen und eine ganz große Sehnsucht, die da zum Ausdruck kommt.
Wie ist Ihre persönliche Meinung zu den Gottesdiensten an Weihnachten? Sollten die gefeiert werden mit Blick auf Corona und die Aerosole?
Ich denke, wir haben jetzt eine gewisse Übung im Umgang mit dem Virus und der Vermeidung, Vorbeugung von Ansteckung. Ich denke, das hat einfach dieses Weihnachten nochmal eine ganz hohe Priorität und sollte bei den Abwägungen sowohl der Veranstalter als auch der Besucherinnen und Besucher ganz oben stehen. Weihnachten ist eigentlich das große Fest der Innerlichkeit und dass sich der Einzelne verbindet mit diesem Kind in der Krippe. Vielleicht auch dies versuchen mit alten Melodien, mit dem Lesen der Weihnachtsgeschichte zu Hause oder eben dem bewussten Anzünden von Kerzen, das ein Stück für sich nach Hause zu holen. Mhm. Und nicht für den Einzelnen bietet Weihnachten auch ganz viel.
Anfang der Woche habe ich mit der Humanistin Annika Herbst gesprochen. Sie hat das humanistische Weihnachten erklärt, das Licht, Hoffnung, Trost, Wärme bedeutet, aber ohne Gottesbezug. Sie schreiben in Ihrem Buch über humanistische Selbstgenügsamkeit. Warum ist Ihnen das zu wenig?
Auch hier möchte ich gar niemanden bevormunden oder verurteilen, der sagt, ich kann mit Symbolen oder dem Licht oder bestimmten Ritualen etwas anfangen, aber nichts mit dem expliziten Gottesbezug. Aber das sage ich dann sozusagen als religiöser Mensch. Für mich klingt das dann ein bisschen wie eine zu kurz gegriffen, ein bisschen in die Tasche gelogen. Wir wollen etwas Tröstung, etwas Seelenerhebung, aber nur soweit wir es wirklich auch verstehen und nachvollziehen können. Und ich denke, der entscheidende Sprung auch für einen tieferen Trost wäre, sich auf ein unnennbares anderes zu beziehen. Ich nenne es das Göttliche, aber der Name ist nicht wichtig. Entscheidend ist, sich auf eine Wirklichkeit zu beziehen, die wirklich das enge, irdische und auch das enge Ich-Bezogene übersteigt.
Sie haben vorhin das Stichwort Esoterik genannt, als Ersatzreligion oder auch als Trend. Der andere Trend wäre der Fundamentalismus. Ich will aber mal bei der Esoterik bleiben. Am 9. November war in Leipzig eine Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Da konnte man auch einiges an Esoterik besichtigen. Bei diesen ganzen Demos war ja auch die Heilerszene ganz aktiv. Warum ist das gerade jetzt attraktiv?
Ja, ich denke, das ist schon länger attraktiv, weil Sie haben es auch schon benannt.
Auf der Straße meinte ich jetzt auch, dass man es wirklich zeigt, öffentlich.
Ja, ja. Naja, weil es der fassbarste Ausweg aus der Not, in der wir gerade stecken, bietet. Heiler-Szene, Sie sprechen es an, dieses Ausgreifen nach Heilung, nach etwas, das heil macht, das ist, denke ich, der wesentliche Zug auch in der Esoterik, eine ausgeweitete Therapie. Poetisches Angebot im weitesten Sinne. Da ist die Sehnsucht groß. Wir fühlen uns verwundet, verletzt, beschädigt, beschränkt und brauchen etwas, was uns in dieses Heile hineinführt. Nur sollte man bei den Angeboten, auch bei den Gruppen vielleicht, die da jetzt auftreten, schauen, was führt wirklich in eine Heilung oder in ein geheilteres Leben und was eher nur in neue Fallen und Ketten. Oftmals sind es ja sehr marktförmig Angebote, dass sehr auf Profit auch geschaut wird, immer das nächste Angebot gebucht werden muss, man sich vielleicht auch an einen Guru hängt und das wiederum führt eher in Enge und Angst on the long run, eher wieder in Abhängigkeit und Selbstverkrümmung und gerade nicht in dieses Heilwerden, was vorne auf dem Angebotszettel steht.
Ja, und es gibt auch eine gewisse Nähe zu Verschwörungsmythen. Natürlich. Sie haben vorhin einen Unterschied ausgemacht zwischen Trost, tiefem Trost und Vertröstung. Meinen Sie, dass die Corona-Krise, die Sehnsucht, von der Sie eben gesprochen haben, dass die zu einer neuen Religiosität führt? Im Moment weisen die Zahlen ja nicht so darauf hin.
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich erinnere mich, dass wir diesen Optimismus auch schon mal bei der friedlichen Revolution im Wendeherbst 89/90 hatten, als die Kirchen mal für einige Monate eine Zeit lang eine ganz wichtige Rolle spielten.
Ja, da setzen wir ja jetzt Religiosität und Kirchlichkeit wieder gleich.
Ja,
mir ging es eigentlich um dieses eher Tastende, was Sie ja in Ihrem Buch sehr schön durchhalten.
Ja. Auf jeden Fall zerstoben sich da auch die Hoffnung auf eine stärkere Kirchlichkeit. Jetzt könnte man sagen, es wird ein Angewiesensein auf größere mentale Versorgungen deutlich, die eine Religiosität in dem weiten Sinne, wie ich es ja auch sehr versuche stark zu machen, ein Stück weit versorgen kann, bieten kann. Ich denke, wenn wieder alles in gewohnten Bahnen, das heißt in einer gewissen Sicherheit, Planbarkeit, Normalität läuft, vergisst der Mensch sehr schnell, was in Notzeiten die zentralen Herausforderungen waren. Und da denke ich, ist das Säkulare schon so stark eingerastet und so eine starke Wirkmacht jetzt seit so vielen Generationen, dass da vielleicht die eine oder andere gewachsene Sensibilität oder Bedürftigkeit nach Transzendenten auch wieder zurückgehen wird. Aber wer weiß, ich denke, das ist sowieso eine große Einzelbewegung, diese neue Religiosität, die sich im ganz Weiten verortet und aus Kunst, Literatur, Naturbezügen, Sinnfragen, philosophischen Gedanken sozusagen sich neu auf den Weg macht, dem Göttlichen entgegenzugehen.
Der Mensch, das Seelenwesen. Mit dem evangelischen Theologen Stefan Seidel habe ich über die Religiosität der Zukunft gesprochen. Sein Buch Nach der Lehre ist im Claudius Verlag erschienen. Hier geht's gleich weiter ohne die übliche Zwischenmusik, denn Musik gibt es reichlich im nächsten Beitrag, und zwar Weihnachtliches. Ob das allerdings in die Kategorie tastende Suche nach Transzendenz fällt, von der vorhin die Rede war, daran habe ich Zweifel. Es sind ziemlich diesseitige Weihnachtshits, die unser Autor Guido Meyer gleich auflegt und ausdeutet. Aber auch er hat eine tröstende Botschaft für alle, die Last Christmas für das Letzte halten. Früher klang es keineswegs immer christlicher.
Als ich in Frankreich bei meiner Gastfamilie war, da konnten die jetzt nicht so viel anfangen mit O Tannenbaum. Da konnten sie zum Beispiel mehr anfangen mit All I Want for Christmas is You.
Freier Diekmann ist 16 Jahre alt und wohnt in Bonn. Wenn sie nicht gerade in Frankreich ist und dort singt. Obwohl das gerade an Weihnachten nicht einfach ist.
So richtig einen gemeinsamen Nenner konnten wir dann eben nicht durch die deutsche Musik haben. Wir haben uns dann zwar ausgetauscht, was so die traditionell französischen Lieder sind und die traditionell deutschen Lieder, aber so direkt mitsingen und das gemeinsam so mit zusammen fühlen, das ging halt dann nur mit diesen Popliedern. Einfach auch, weil die international viel fähiger sind.
Und so hat die Globalisierung auch auf dem Weihnachtsliedermarkt Einzug gehalten. Last Christmas von Wham steht mittlerweile auf Platz 2 der beliebtesten Weihnachtslieder der Deutschen, gleich nach der Stillen Nacht. Damit scheint die Vorliebe für entweder traditionelle Lieder oder aber für modernen Christmas-Pop kein Generationenunterschied zu sein. Denn auch ein Oldie wie O Tannenbaum lässt sich als Popsong aufbereiten, wie hier von Unheilig. O Tannenbaum ist zwar ein traditionelles deutsches Weihnachtslied, aber es kommt völlig ohne theologische Motive aus. Von Jesu Geburt ist in keiner Strophe die Rede. Gleiches gilt für Hoffmann von Fallersleben, Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Immerhin schon aus dem 19. Jahrhundert, noch säkularer und materialistischer geht es kaum. Der Trend zu nicht religiösen Weihnachtsliedern ist also nicht neu. Statt Tannen und Geschenke besingen weihnachtliche Popsongs wie Last Christmas kriselnde und rieselnde Zweierbeziehungen.
Es stimmt schon, dass es da eigentlich immer um die Liebe geht und weniger so um die religiöse Bedeutung des Festes. Santa Baby ist ja auch ein bisschen sexuell anmutend dem Weihnachtsmann gegenüber, was natürlich ein bisschen komisch ist. Aber Heiligabend selber spielen wir dann quasi auf dem Klavier und auf der Geige so ein paar deutsche alte Lieder. Ich glaube, das Einzige, was da Englisch ist, ist halt Jingle Bells.
Also ich habe nichts gegen Jingle Bells,
sagt der Theologe Manfred Becker-Huberti.
Aber wenn ich mich mit den religiösen Liedern beschäftige in dieser Zeit, da muss man schon ein bisschen darauf achten, was wohin gehört. Das andere ist ja eine ganz andere Art von Musik, was nicht religiös motiviert in diesem Sinne ist, sondern was Stimmung ausdrückt.
Eigentlich sei alles ganz einfach, findet Becker-Huberti, Experte für religiöses Brauchtum im nordrhein-westfälischen Grevenbruch. Jingle Bells und Co. gehörten ins Radio, Stille Nacht und Verwandte gehörten in die Kirche.
Jeder Schlagerstar versucht, deinen Hut in den Ring zu werfen. Also selbst Cliff Richard singt Mistletoe and Wine oder die New Kids on the Block singen Little Drummer Boy. Und jedes Kindergartenkind kennt heute Rudolph the Red-Nosed Reindeer und ähnliches mehr. Das ist heute üblich.
Üblich ist auch, für Kindergartenkinder gibt es Weihnachtslieder und für Erwachsene gibt es Weihnachtslieder. Dieser Unterschied in der Herangehensweise gelte zumindest für das Komponieren, erzählt der Liedermacher Rolf Zukowski. Danach würden die Grenzen irgendwann verschwimmen.
Gewisse Gedankengänge, wie es schneit, kommt alle aus dem Haus, die sind für mich dann von vornherein eher kindliche Gedankengänge. Und wenn er wirklich wiederkäme zum Beispiel oder wäre uns der Himmel immer so nah, das sind erwachsene Stimmungen und Gedankengänge. Allerdings mögen die Kinder oft die erwachseneren Lieder erstaunlich gern. Und die Erwachsenen lieben auch die kindlichen Lieder.
Besonders dieses eine, das man in Deutschland wohl mittlerweile im selben Atemzug mit Stille Nacht und Last Christmas erwähnen kann.
Ach, ich rede schon immer noch gern über meine Weihnachtsbäckerei. Das ist ein Volkslied und ich bin sehr dankbar dafür, dass es irgendwie immer noch neue Kreise zieht.
In der Weihnachtsbäckerei ist ein Lied für die Adventszeit, nicht für den Heiligen Abend. Es ist weder religiös noch frömmelnd, es ist ein reines Stimmungslied. Er wollte Rolf Zukowski auch nicht, als er diesen Titel vor mehr als 30 Jahren schrieb. Aber heute, wo Weihnachtsmusik auch oft wirtschaftliche Aspekte hat, wehrt Zukowski sich dagegen, dass der Song von falscher Stelle vereinnahmt wird.
Ich versuche ein bisschen dieses Lied für die Kinder zu behüten vor Versionen, die ganz andere Inhalte haben, zum Beispiel kommerzielle oder politische. Es gab zum Beispiel in der Heute-Show bei der Weihnachtsimpferei. Es ist ein Schatz in der Kinderwelt und was ich tun kann, ihn zu behüten, das will ich auch machen.
Aber es gibt auch positive Weiterentwicklungen der Weihnachtsbäckerei. Dieses Lied lässt sich gut zweckentfremden, eben weil es so rein gar nicht religiös und damit mehrheitsfähig ist.
Ich habe zum Beispiel genehmigt für die Stadt Celle in der Weihnachtsbücherei. Da wollte man die Menschen gerade in diesem Jahr dazu bringen, doch mal wieder in die Büchereien zu gehen oder Digitalbücher auszuleihen. Das fand ich dann kulturell spannend und der Text war auch in Ordnung.
Es ist ein weiter Bogen von O Tannenbaum zur Weihnachtsbäckerei. Eines ist so unreligiös wie das andere. Dazwischen bewegen sich Mariah Carey, Melanie Thornton und Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Aber wenn es drauf ankommt, zu Weihnachten, nachts in der Christmette, da zünden die Deutschen die Kerzen an und singen nach wie vor a cappella.
Kriselnde und rieselnde Beziehungen und dann kommt sie doch noch, die Stille Nacht. Guido Meyer hat sich Weihnachtslieder ohne Religion angehört. Ja, ich sitze hier gerade leibhaftig im Studio, aber für die Weihnachtsfeiertage haben wir etwas vorgearbeitet. Morgen hören Sie meinen Kollegen Andreas Mein im Gespräch mit dem Engelforscher Uwe Wolf. Und übermorgen am zweiten Weihnachtstag liegt das Jesuskind unter der Stechpalme. Da gehen wir den eher sinnlichen als besinnlichen englischen Christmas Carols auf den Grund. An Weihnachten, ganz wichtig, beginnt Tag für Tag schon um 8.35 Uhr, also eine Stunde früher als gewohnt am ersten und am zweiten Weihnachtstag. Ich bin Christiane Florin. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen trotzdem.